Welcome to the Sport Passion Podcast. And here is your host, Lars Marendorf.
Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zum Sport Passion Podcast. Eine Mannschaft, die ist schon im Conference Final, hat sich mal wieder sehr, sehr schnell durchgesetzt. Und in der anderen Serie, über die ich heute rede, im Westen, da steht es 2-2 nach 4 Partien. Wer die Playoffs ein bisschen verfolgt, der weiß natürlich, dass es um die Serien Carolina gegen Philadelphia und um die Serie zwischen den Vegas Golden Knights und den Anaheim Ducks geht. Bevor wir aber auf die beiden Vergleiche schauen, ein Dankeschön an Christian, denn Christian hat über PayPal etwas eingezahlt in den Topf. Vielen Dank, Christian. Und die anderen, die wissen natürlich auch, wenn ihr im Outro mit reinhört, da sind Möglichkeiten, um den Podcast zu unterstützen. Aber was ich jetzt schon sagen kann, ist, es wird auch von mir eine Start-Next-Kampagne geben. Und zwar geht es darum, dass ich für die beiden Global Series Serien dann quasi, also die eine in Finnland und die andere dann in Düsseldorf, eine Start-Next-Kampagne starten werde. Das Ganze wird wahrscheinlich jetzt entweder Mitte Mai oder Anfang Juni losgehen, dann über ein paar Monate. Und da würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr da den Podcast unterstützen könntet, denn das sind natürlich Reisekosten, speziell dann auch nach Finnland, aber auch in Düsseldorf, und ich versuche dann natürlich auch für euch da entsprechend einiges rauszuholen aus diesen Reisen, was Interviews betrifft, was Gesprächspartner betrifft und ähnliches. Also da schon mal vormerken, dass es da eine Start-Next-Kampagne geben wird für die Global Series Serien im Herbst, beziehungsweise dann auch quasi im Winter, im Dezember dann die eine in Düsseldorf. Damit steigen wir ein in der Eastern Conference in die Serie zwischen den Carolina Hurricanes und den Philadelphia Flyers. Einmal kurz die Rahmenbedingungen. Carolina mit einem relativ deutlichen 3-0 zum Auftakt der Serie, dann ein 3-2 nach Verlängerung in der zweiten Partie, wo die Flyers schon sehr früh mit 2-0 geführt haben. Am Ende hat es aber auch nicht gereicht. Es war Taylor Hall mit dem Tor in der Verlängerung, der auf 3-0 gestellt hat für die Carolina Hurricanes. Und damit waren natürlich die Rahmenbedingungen gesetzt für die beiden Spiele und speziell für Spiel Nummer 3 in Philadelphia. Es musste ein Sieg her für die Flyers, ansonsten sah es so aus, als ob sie schnell aus der zweiten Runde ausscheiden würden. Das Spiel begann, gar kein schlechter Start für die Philadelphia Flyers, direkt am Anfang einmal ein Pfostentreffer, aber dann war es so, gegen Ende des ersten Drittels gab es eine Powerplay-Situation für die Carolina Hurricanes und Jordan Staal, der Mannschaftskapitän, mit seinem ersten Tor in diesen Playoffs, ein Powerplay-Treffer. Auch wieder so ein bisschen ein Stück weit Spielglück-Zufall. Das werde ich heute wahrscheinlich speziell auf diese Serie bezogen noch das ein oder andere Mal erwähnen, das Thema Spielglück. Carolina hat sich das vielleicht auch so ein Stück weit erarbeitet. Auf jeden Fall in dieser Szene, der Schuss geht eigentlich am Tor vorbei, springt dann von der Bande zurück und wird von Jordan Staal auch nur so grob in Richtung Dan Vladar befördert. Und der, ja, da rutscht er ihm dann quasi über dem Schoner an der Hüfte irgendwie rein ins Tor. Also auch kein gezielter Treffer, aber es reicht aus, die 1-0-Führung nach dem ersten Drittel für die Carolina Hurricanes. Philly kommt aber relativ früh im zweiten Spielabschnitt zurück. Trevor Zegras bei einer angezeigten Strafe, 6-5. Damit steht es 1-1, 2:31 gerade mal gespielt im zweiten Drittel. Und dann gibt es eine Szene, ja, kontrovers. Taylor Hall mit einem Check gegen Travis Sanheim. Sanheim an der Seite, an der Bande, geht so ein bisschen aufs linke Knie runter, schießt den Puck nach vorne und Taylor Hall kommt ja von der Mitte vom Eis und checkt ihn dann mit dem Kopf gegen die Bande. Wenn man das Ganze pro Taylor Hall auslegen möchte, dann kann man sagen, naja, er versucht an der Stelle im Prinzip noch auszuweichen, weil er sieht, dass Sanheim da Richtung Bande gebückt ist, dass er weiter unten ist. Hall versucht quasi über ihn drüber zu springen so ein bisschen. Sieht eben dann so aus und nimmt halt die Schlittschuhe auch vom Eis runter und ja, knallt dann da auch selber mit den Händen zuerst gegen die Bande oben. Ja, es ist eine schwierige Situation. Also wenn man, wie gesagt, wenn man das pro Taylor Hall auslegen möchte, dann kann man sagen, er versucht da möglichst viel Kontakt zu vermeiden. Auf dem Eis wurde eine Fünferstrafe ausgesprochen. Am Ende haben sie dann 2 Minuten gegeben. Wenn man das Ganze negativ auslegen möchte, dann ist es halt einfach so, dass Taylor Hall selber schuld ist. Trevor Sanheim ist auf dem Knie. Das ist jetzt auch keine sehr ungewöhnliche Bewegung, dass er da unten mit der einen Seite aufs Knie geht, schießt den Puck weg. Er ist deutlich vor der Bande. Es ist ein Check von hinten. Es ist gefährlich. Er checkt den Gegner mit dem Kopf zuerst gegen die Bande. Und wie gesagt, letzten Endes, wenn ihr den Podcast länger verfolgt, bin ich eher jemand, der sagt, der Spieler, der den Check fährt, ist dann dafür verantwortlich. Und dass Travis Sanheim in dieser Position ist, ist zwar in dem Fall dann unglücklich für Taylor Hall, aber dann muss er vorher schauen, ob der Spieler so da an der Bande ist, dass ich ihn sauber checken kann. Und wenn ich da Zweifel dran habe, dann muss ich es sein lassen. Wenn ich keinen Zweifel dran habe, muss ich dann damit leben, dass das für mich eher 5 Minuten sind, als dass man sagen muss, naja, das ist jetzt eine 2-Minuten-Strafe oder vielleicht auch gar keine Strafe, was ich dann teilweise auch gesehen und gehört habe. Dann kommt für mich natürlich noch das Thema dazu, dass Taylor Hall jetzt schon den 2. Check hat, der kontrovers ist. Der andere war viel deutlicher gegen Ottawa. Wie gesagt, das waren 5, das war eine klare Sperre. Damals hätte er rausgemusst gegen die Senators. Haben sie jetzt hier in dieser Situation nicht. Also da hätte ich zum Beispiel damit leben können, dass man sagt, okay, es sind 5, es ist jetzt das Spiel für ihn beendet. Die Flyers haben 5 Minuten Überzahl. Damit ist die Sache dann aber auch gut. Jetzt war es aber wieder so, glaube ich, dass ein sehr großer Teil, der die Strafe beeinflusst hat, war, dass Sanheim nicht verletzt war. Zumindest nicht, soweit ich das dann mitbekommen habe. Ich weiß nicht, ob er vom Concussion-Spotter dann rausgenommen wurde. Es war aber nicht so, dass er da jetzt auf dem Eis lag und geblutet hat oder runtergefahren werden musste mit der Trage. Zum Glück. Aber ich glaube, auch das hat einen großen Einfluss dann eben auf die Strafe gehabt. Wie immer dürfte das vollkommen egal sein. Aber so ist die NHL nun mal. Und am Ende kommt man dann zu einer 2-Minuten-Strafe und einem Powerplay für die Philadelphia Flyers. So, wie gesagt, jetzt kann man über die Strafe diskutieren. Das Powerplay haben sie aber bekommen. Und das Powerplay spielen sie denkbar schlecht aus, verlieren das Faceoff nicht mal. Der Puck geht nach hinten zum Verteidiger. Da sind aber 2 Spieler von den Hurricanes, die den Puck irgendwie rausstochern. Es geht nach vorne, es gibt den Querpass, Jalen Chatfield mit dem Shorthander. Da waren gerade mal 11 Sekunden in diesem Powerplay vorbei. Und anstatt diese Situation zu nutzen, die Wut auch über diesen Check zu nutzen und die Wut darüber, dass aus 5 Minuten Strafe dann 2 Minuten wurden aus Sicht der Flyers, haben sie es nicht geschafft, das eben für sich als positives Momentum mitzunehmen, sondern stattdessen kassieren sie den Shorthander, liegen 1-2 zurück. Und nach 40 Minuten sieht es nicht gut aus für die Philadelphia Flyers. Dann geht das letzte Drittel los. Es gibt eine Überzahlsituation, mehrere Strafzeiten direkt zu Beginn. Erstmal 2 Strafen, die sich aufheben, aber 4-4. Dann gibt es einen Interference Call gegen Freddie Anderson, wo Cam York da im Prinzip einfach so ein bisschen auch, finde ich, sehr stumpf oder stümperhaft reinläuft in Anderson. Es gibt 2 Minuten wegen Goaltender-Interference. Es gibt eine 4-3 Powerplay-Situation. Und dann sind wir eben wieder beim Thema Spielglück. Der Schuss von Svechnikov, der geht an Pfosten. Und vom Winkel her würde ich sagen, wenn da nicht Dan Vladar direkt daneben ist, springt der Puck halt schräg vorm Tor raus und auf die andere Seite und ist nicht hinten im Tor, aber da Dan Vladar direkt an den Pfosten rutscht, ist da auch sein Schoner oder sein Schlittschuh. Er kriegt den Puck hinten an den Schlittschuh und vom Schlittschuh geht er eben hinten rein. Das 3-1 für die Carolina Hurricanes und nicht lange Zeit später gibt es ja so ein halbes Breakaway quasi von Nikola Ehlers, der das dann sehr schön und eiskalt macht zum 4-1. Und die Carolina Hurricanes gewinnen Spiel Nummer 3. Sie führen 3-0 in der Serie und es sah schon sehr, sehr düster aus, dann jetzt nach dieser Partie für die Flyers. Ja, die waren verärgert über die Szene mit Taylor Hall, aber trotzdem, du kriegst ja immerhin noch eine Überzahlsituation, fängst dir dann diesen Shorthander, dann eben auch die Art der Strafe vor dem 3:1. Klar, wie gesagt, viele Situationen, wo es ganz, ganz kleine Details sind, mit dem Pfostentreffer, das 1:0 ist so ein Zufallstor eher ein bisschen von Jordan Staal, das 3:1 ist eher ein Zufallstor. Und da fällt mir noch ein, wenn wir schon über Spielglück reden und über Kleinigkeiten. Im ersten Drittel gab es noch eine Riesenszene, Chance für die Flyers. Puck rollt Andersen im Prinzip auch wieder am Körper vorbei oder über den Schoner rüber Richtung und hüpft Richtung Tor. Und Jacob Slavin fängt den dann direkt auf oder vor der Torlinie ab. Wahnsinns-Play von ihm da auch nicht aufzugeben. Natürlich aber auch wieder viel Glück. Wenn der einfach ein Stück weit anders abspringt, ist der Puck im Tor. Und trotzdem ist es so, dass man auch wieder sagen muss, naja, klar, bisschen Glück, aber eben auch, dass Jarvis da nicht aufgibt und in dieser Szene dann, ja, da das 1:0 länger sichert, als es dann natürlich Bestand hat. Zweite Drittel gibt es dann diesen Ausgleich, aber auch das sind diese kleinen Dinger. Du gehst vielleicht mit 1:1 in die Drittelpause, wäre auch etwas anderer Spielverlauf gewesen, auch wieder ein Detail, was dann eben nicht für die Flyers gesprochen hat. Aber ja, die Flyers insgesamt auch mit dann zu wenig Offensive, wenn man sich das Ganze dann auch anschaut. 8:11 Torchancen zu Hause in so einer Situation. Der Corsi-Wert ist bei 32,69. Natürlich, klar, der ist gegen Carolina immer nicht so besonders gut. Aber auch bei Expected Goals, wir sprechen von 1,7 zu 3,5. Also gerade mal die Hälfte in dem vielleicht wichtigsten Spiel der Saison. Wenn du da auf 2:1 stellst, ist die Serie zumindest nochmal offener. Jetzt bei 0:3 wissen wir alle, sagt die Wahrscheinlichkeit mit mehr als 99% oder ich glaube mit 99% aktuell, 98, irgendwas aktuell, dass die Carolina Hurricanes diese Serie gewinnen werden. Und das ist für mich dann zu wenig, was die Flyers da gezeigt haben. Das ist dann einfach auch natürlich fehlende Qualität, war zu befürchten vor der Serie und hat sich jetzt nach 3 Spielen dann sehr, sehr deutlich bewahrheitet, dass Carolina das deutlich bessere Team dann auch ist im Vergleich zu den Flyers. Trotzdem gibt es natürlich Spiel Nummer 4 und die Hoffnung, dass zumindest jetzt nochmal ein Heimsieg rausspringen kann für die Flyers. Der Start in Spiel 4 auch wieder nicht schlecht. Chancen zu Beginn der Partie, also da natürlich auch wieder so, dass die Flyers da mit Momentum, mit Wut rauskommen aufs Eis, machen nicht früh das 1:0, aber doch nach 7 Minuten und 50 Sekunden. Tyson Foerster mit seinem ersten Treffer schön rausgespielt, finde ich. Trevor Zegras dreht bei, spielt den dann in die Mitte. Foerster auch nochmal mit schönem Stickhandling. Nicht einfach, weil der Puck da auch nicht einfach zu kontrollieren war. Also auch da eine Situation, wo die Flyers durchaus dann auch, finde ich, beweisen, dass sie, wenn sie gewisse Spielzüge hinbekommen, wenn sie gewisse Situationen kreieren können, wenn sie ein bisschen Tempo auch mit aufs Eis bringen, da auch für Gefahr sorgen können vorm Gehäuse der Carolina Hurricanes. Und sie machen das 1:0 und gehen auch mit dieser Führung dann in die Pause. Aber zweite Drittel, Mitte der Partie, Jackson Blake mit seinem dritten Tor in den Playoffs mit dem 1:1. Da sieht Dendler da nicht so ganz so gut aus, gar nicht richtig verdeckt. Der Schuss auch nicht, ja, es ist Verkehr da, aber auch nicht so viel Verkehr, dass man jetzt sagen müsste, naja, er sieht da gar nichts irgendwie. Dendler da, also ist schon so, dass man da vielleicht davon sprechen kann, dass das vielleicht ein Tor ist, was er ja im Prinzip eher halten müsste, ein Schuss ist, den er eigentlich halten müsste. Es steht 1:1, dann gibt es das 2:1 für die Carolina Hurricanes, aber Rick Tocchet mit einer Challenge und berechtigterweise wegen Goaltender-Interference geht es erstmal mit 1:1 weiter. Da vielleicht so ein bisschen Spielglück dann, wenn man das auf die andere Partie beziehen möchte, auf Spiel 3 in Spiel 4 erstmal für die Philadelphia Flyers. Also steht es nach 40 Minuten 1:1. Allerdings auch, und das dann wieder fehlendes Spielglück für die Flyers, weil sie kurz vor Ende des zweiten Drittels den Pfosten treffen. Das auch ein Schuss, der Puck fliegt dann im Prinzip vor der Torlinie entlang, geht dann auch ganz knapp raus. Also da hätten sie durchaus auch mit 2:1 in Führung gehen können und das dann vielleicht mitnehmen können ins letzte Drittel. Tja, stattdessen gibt es die Führung für die Carolina Hurricanes mal wieder. Logan Stankoven, 7 Tore in 8 Playoff-Partien bisher. Also wenn man die Conn Smythe Trophy vielleicht im Moment vergeben würde, Logan Stankoven wäre sicherlich ein guter Kandidat. Andersen, glaube ich, im Moment derjenige Torhüter seiner Mannschaft, der die Nummer 1 ist bei den Kandidaten als MVP der Playoffs. Aber Stankoven mit seinem 7. Tor, 2:1 Führung für die Carolina Hurricanes. Aber die Flyers relativ schnell mit dem Ausgleich und in dem Fall dann auch gut gemacht von Travis Konecny, der für mich so ein bisschen eine unglückliche Figur abgegeben hat in dieser Serie. 2-3 Situationen, ihr erinnert euch an die Chance in der Overtime von dem einen Spiel, wenn er da trifft, wäre es 1-1 gewesen in der Serie und so weiter und so weiter. Also da schon. Jetzt aber mit einem guten Pass auf Alex Bump. Der macht das 2:2. Und dann geht es zum zweiten Mal in dieser Serie in die Verlängerung. Ein bisschen mehr als 5 Minuten sind vorbei. Die Flyers mit Puckkontrolle spielen in die neutrale Zone rein. Der Puck wird aber abgefangen. Es gibt eine Situation, Taylor Hall spielt ihn dann quer in die Mitte. Jackson Blake schießt, Dan Vladar ist noch mit dran, aber der Puck fliegt über ihn hinweg in Richtung Tor und die Verteidiger der Flyers können nicht mehr verhindern, dass der Puck dann eben reinrollt ins Gehäuse. In dem Fall eine ähnliche Szene vielleicht wie die in Spiel Nummer 3, wo dann Slavin den Puck noch aufhalten kann. Hier gelingt es den Flyers nicht und damit endet diese Partie mit 3:2 für Carolina, genauso wie Spiel Nummer 2. Zum zweiten Mal gewinnen sie die Partie in der Verlängerung und sie gewinnen die Serie mit 4:0. Das zweite Sweep für die Carolina Hurricanes hintereinander. Das ist zuletzt den Oilers gelungen in den 80er Jahren, wobei es damals so war, dass die erste Runde Best of 5 war. Das heißt, sie haben da 3:0 gewonnen, dann die zweite Runde 4:0 und das erste Spiel vom Western Conference Final auch mit 1:0 gewonnen. Und jetzt eben die Carolina Hurricanes 8:0 Siege zu Beginn der Playoffs. Das ist schon eine beeindruckende Bilanz. Es ist auch nicht so gewesen, selbst wenn man sich die beiden Spiele mit der Verlängerung anschaut, dass das irgendwo dann nur glücklich war, sondern es sprechen im Grunde alle Statistiken für die Hurricanes. In jeder Partie hatten sie den besseren Expected Goals for Wert. Sie hatten in jeder Partie den deutlich besseren Corsi-Wert, eigentlich bis auf Spiel 1 interessanterweise, wo sie 3:0 gewonnen haben, was vom Sieg her ja noch das deutlichste war, nicht ein Tor kassiert. Freddy Andersen ist auch seit langer, langer Zeit der erste Torhüter mal wieder mit 8 Partien hintereinander mit 2 oder weniger Gegentoren. Also das ist schon sehr, sehr gut, was die Carolina Hurricanes da zeigen. Der Gegentorschnitt von Andersen aktuell, der ist unfassbar. 1,12 ist sein Gegentorschnitt. Die Fangquote ist bei 95%. Wenn ich auf Goals Save Above Expected schaue, dann ist er bei plus 11,2 nach acht Partien. Unfassbar, das sind 1,5 Tore pro Partie aktuell, die er im Schnitt besser ist, als dass die Statistik sagen würde. Einfach toll, wie er hält. Natürlich, klar, ich habe es erwähnt, Pfostentreffer sind dabei, Situationen, wo ihm seine Verteidiger helfen. Alles in Ordnung, aber trotzdem ist er im Moment anscheinend erstmal sehr, sehr fit, was ja auch nicht immer der Fall war in den letzten Jahren. Und sehr, sehr fokussiert, sein Team drumherum hat eben auch viele, die treffen. Jetzt auch, wenn man die Serie anguckt, ein Svechnikov hat sein erstes Tor gemacht, ein Stahl hat sein erstes Tor gemacht. Also spricht sehr, sehr viel auch für die Carolina Hurricanes. Auf der Gegenseite bei Philly darf man auch nicht so super enttäuscht sein. Also Rick Tocchet zum Beispiel wurde jetzt auch, glaube ich, in der Bar gesehen, dann nachdem sie gesweept wurden. Das finde ich übrigens überhaupt nicht schlimm. Also weiß nicht, ob das kritisch gesehen wurde in Philly. Ich kann das einfach verstehen. Wenn er dann da sagt nach dem 0-4, okay, komm, ich gehe jetzt auch mal gerne einen trinken, wenn er sich nicht daneben benimmt, warum denn nicht? Egal, was er dann da auch trinkt. Und ja, es ist schon, glaube ich, so, dass man, wenn man ein bisschen Abstand hat in Philadelphia, die Saison durchaus positiv sehen wird. Sie haben eine Playoff-Serie gewonnen gegen den Erzrivalen, gegen die Penguins. Sicherlich ist 0-4 enttäuschend, weil du natürlich auch ein Erfolgserlebnis haben möchtest in dieser zweiten Runde. Aber ich glaube, sie haben deutlich die Grenzen aufgezeigt bekommen. Selbst wenn sie jetzt dieses Spiel gewonnen hätten, kann ich mir nicht vorstellen, dass die Serie wirklich länger gedauert hätte als dann 5 Partien. Carolina ist dann auch so clever, diese Serien relativ früh auch zu beenden. Und in Philly, ja, sie sind noch nicht so weit. Sie haben, glaube ich, auch viel davon profitiert, dass insgesamt wir zwar ein enges Rennen auch hatten in der Eastern Conference, aber auch mit vielleicht Teams, die nicht so unbedingt dahin gehörten und auch nicht da zu erwarten waren. Wenn man sich eben Philly anschaut, wenn man sich Pittsburgh anschaut, dann ist, meine ich, zu erwarten, dass es im nächsten Jahr etwas andere Mannschaften sind oder aber die Teams verbessern sich noch. Das kann natürlich durchaus auch der Fall sein. Es hat ihnen ein bisschen Offensive gefehlt, die ganze Thematik um Mitchkov drumherum, das war sicherlich etwas, was nicht förderlich war und dementsprechend sind sie dann nochmal, um das auch deutlich zu sagen, verdient ausgeschieden. 0-4 hätte es vielleicht nicht sein müssen bei 2 Partien in der Verlängerung. Klar, ein bisschen Glück gewinnst du die eine Partie, aber wie gesagt, die Statistiken sprachen alle und deutlich für die Carolina Hurricanes und dementsprechend sind die jetzt schon im Eastern Conference Final. Da bin ich dann übrigens nochmal dabei. Ich kann diesen Schedule der NHL nicht verstehen, wieso man diese Serie losgehen lässt. Samstagabend hin oder her, du musst ja irgendwo dann auch sportlich versuchen, ähnliche Voraussetzungen zu schaffen. Und das war ja jetzt auch, also bevor Spiel 7 zu Ende war zwischen Tampa und Montreal, spielen die halt schon Spiel Nummer 1. Ja, finde ich nicht besonders gut und führt jetzt dann, dadurch, dass Carolina in 4 Partien gewonnen hat, dazu, dass die durch sind und die anderen spielen gerade mal Spiel 3 und wenn es da blöd läuft, sind die noch 8 Tage beschäftigt in der anderen Serie und Carolina kann sich zum einen ausruhen, zum anderen glaube ich schon, dass das aber dann auch eine Herausforderung ist, eben entsprechend in den Rhythmus zu kommen oder im Rhythmus zu bleiben. Das ist sicherlich auch ein Punkt. Also wie gesagt, überhaupt nicht ideal, was die NHL da gemacht hat und aus meiner Sicht dann auch etwas, was man vielleicht nochmal näher beleuchten muss für die nächsten Runden oder auch für kommende Jahre dann entsprechend. Damit gehen wir rüber in die Western Conference und wenn ich das richtig in Erinnerung habe, dann habe ich die Serie zwischen den Vegas Golden Knights und den Anaheim Ducks noch gar nicht betrachtet. Und damit steigen wir ein bei 0-0 und Spiel Nummer 1 in Vegas. Natürlich wieder super Playoff-Atmosphäre in der T-Mobile Arena. Erstmal erste Drittel torlos, zweite Drittel Brad Howden, der Spezialist bei den Vegas Golden Knights mit seinem 5. Tor in den Playoffs, bringt die Golden Knights in Führung mit 1-0 nach 23 Minuten. Dann letzte Drittel, schon einiges von der Uhr, fast 14 Minuten. Mikael Granlund macht den Ausgleich für die Anaheim Ducks. Und dann gibt es eine sehr, sehr kontroverse Szene, beziehungsweise im Grunde nicht kontrovers, sondern ein klares Icing der Vegas Golden Knights. Puck wird tief gespielt, Jackson Lacombe ist vor Jack Eichel. Eichel hört auch auf zu spielen, zeigt also auch deutlich an, dass er gar nicht dran glaubt, dass das jetzt irgendein Call ist, der für ihn laufen sollte. Ja, Lacombe gibt danach den Puck einfach wieder her. Das ist ein Fehler von ihm, da muss er lernen. Aber es war ein klares Icing. Es wird nicht gepfiffen, Puck geht in die Mitte. Rebound von Barbashev ist es, meine ich. Und dann macht er das 2-1. Und außen Joel Quenneville, ja, ich will nicht sagen, rastet aus, aber regt sich sehr auf. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, im Nachgang zu dieser Partie hat sich wohl die NHL darüber beschwert und keine Ahnung, vielleicht haben sie auch bei den Ducks angerufen und gesagt, dass Quenneville sich da daneben benommen hat. Also ganz ehrlich, über was reden wir denn jetzt hier? Das ist ein Playoff-Spiel, die haben gerade das 1-1 gemacht. Spiel 1 einer Serie. Auswärts spielst du mit einer jungen Mannschaft gegen ein Team, was ein Titelkandidat ist, voll von Veteranen. Du schaffst das 1-1 und kassierst ein 1-2, weil die Schiedsrichter nicht in der Lage sind, eine sehr einfache Icing-Situation zu lösen, beziehungsweise die Linesmen in dem Fall, nicht in der Lage sind, da den Arm zu heben und das als Icing eben dann auch abzupfeifen. Also sorry, wenn ich mich da nicht aufrege als Trainer, was erwarte ich denn als Liga? Was soll der da machen? Soll er sagen, ja, Entschuldigung, ich hätte gern mal ein kleines Gespräch. Ich möchte gern mal einfach nur kurz anmerken, das war vielleicht Icing, hättet ihr vielleicht auch pfeifen können. Also, wie gesagt, ihr wisst, dass ich kein Freund davon bin, dass Joel Quenneville überhaupt coachen darf, wieder. Das ist eine Thematik, aber er ist jetzt da. Und in dem Fall finde ich es vollkommen berechtigt. Und es war ja jetzt auch nicht so, dass er da irgendwie Schläge aufs Eis geworfen hat oder sonst etwas. Und es hat jetzt auch nicht minutenlang gedauert. Also wenn man da zum Beispiel an seinen Gegenüber denkt, der sich ja mal geweigert hat, aus der Halle quasi rauszugehen, als er rausgeschmissen wurde, John Tortorella. Dafür fand ich das, was Joel Quenneville da gemacht hat, noch relativ human und in Ordnung für mich in der Situation. Auch aufgrund der Szene, weil die Szene nämlich einfach ein klarer Fehler der Linesman ist und niemals zu diesem Tor hätte führen dürfen. Dann reden wir darüber, es ist spät in der Partie, es steht 1-1, das Momentum ist bei den Anaheim Ducks und nicht bei den Vegas Golden Knights, die ja damit auch gleich wieder das Publikum mit reinholen. Auch das für mich ein Faktor. Für mich vollkommen verständlich, dass Quenneville sich da aufregt. Auch die Art und Weise fand ich im Rahmen. Tja, es nützt aber alles nichts. Es bleibt bei diesem Tor, steht 2-1. Kurz vor Ende gibt es von Mitch Marner noch ein Empty Net Goal. Und damit geht Spiel Nummer 1 mit 3-1 an die Vegas Golden Knights. Und was man da auch wieder dazu sagen muss, wenn wir schon wieder bei Kritik an der NHL sein müssen, danach gibt es nichts. Kein Statement, kein Interview, keine Aussagen der Linesmen, der Schiedsrichter zu dieser Szene. Das ist armselig. Das ist nichts anderes als vollkommen unprofessionell, in so einer Situation nicht mal den Mut zu haben und den Respekt zu haben, auch gegenüber den eigenen Franchises, gegenüber den Coaches, gegenüber den Spielern, die da auf dem Eis sind, zu sagen, pass mal auf, Leute, war falsch, hätte Icing sein müssen, ist uns durchgegangen, fertig. Das reicht aus für mich. Aber gar nichts zu machen, ist eben entsprechend für mich wieder ein ganz, ganz schlechtes Bild, was da abgegeben wird. Dann muss man sich übrigens auf der anderen Seite auch nicht wundern, wenn es immer wieder diese Kritik gibt. Und dann können sie palavern, was sie wollen von Best Referees in All of Sports. Das war schlecht und falsch. Und das gehört auch mal so als Aussage von der NHL irgendwo veröffentlicht und nicht nur immer alles unter den Tisch kehren und irgendwas im Hintergrund machen. Dann bitte ehrlich und offen kommunizieren. Spiel 2. Die Ducks mit einer guten Reaktion, finde ich. Sehr, sehr geduldiges Spiel. Bessere Mannschaft zu Beginn dieser Partie. Treffen aber nicht. Sind also immer noch bei 0-0. Müssen lange warten, die Ducks. 11 Minuten 23 im zweiten Spielabschnitt schon absolviert. Beckett Seneke dann mit dem 1-0. Da muss ich sagen, in der Partie war Carter Hart zumindest zu Beginn sogar so gut, dass er da verhindert hat, dass sein Team in Rückstand gerät. Aber dann im letzten Drittel Leo Carlsson mit dem 2-0 und Johnson Harkins mit dem 3-0. Das war schon Empty Net Goal. Da war noch einiges auf der Uhr, aber Tortorella hat früh dann eben Carter Hart vom Eis genommen. Es gibt tatsächlich am Ende dann noch ein Powerplay-Tor von Mark Stone. Und dann steht es 3-1, aber klarer Sieg für die Vegas Golden Knights und auch beeindruckend, weil es nicht so war wie gegen Edmonton, dass sie so ein Shootout gewinnen müssen, 7-4 oder 5-2 oder was auch immer. Sie haben eine Partie 3-1 gewonnen und sehr, sehr gut defensiv gespielt, fast ein Shutout da an der Stelle und auch natürlich, denke ich, psychologisch gut für Dostal, dass er mal ein Spiel hat mit einer sehr, sehr hohen Fangquote mit fast keinem Gegentor am Ende dann eben kurz vor Ende den Shutout versaut. Aber das war zumindest mal, finde ich, positiv und ein Zeichen dafür, dass sich die Mannschaft der Anaheim Ducks während der Playoffs entwickelt. Das ist faszinierend zu sehen, wie auch diese jungen Teams viel, viel lernen. Natürlich ist das bei allen Mannschaften so, dass man sagen muss, wenn jetzt mal ein Spiel so gelaufen ist, dann sind da erfahrene Teams, die wissen, okay, in der nächsten Partie passen wir die und die Dinge an. Das ist für mich in Ordnung, aber wenn man sich die Mannschaften anschaut, wie zum Beispiel Montreal gegen Tampa, wie Buffalo auch gegen Boston oder Boston dann teilweise auch, wie jetzt auch das passieren wird in der Serie Buffalo gegen Montreal, wer da vielleicht von den jungen Mannschaften sich anpassen kann, ist auch sehr, sehr interessant. Zum Beispiel ist es Utah dann irgendwann nicht mehr so richtig gelungen, darauf zu reagieren, was Vegas macht. Und jetzt Anaheim in dieser Partie Nummer 2 auf jeden Fall mit einer guten Reaktion auch, weil ich ja gesagt habe, das ist extrem frustrierend, wenn du eigentlich 1-1 spielst, kurz vor Ende der Partie, und dann kriegst du so ein Tor, wo Icing vorher gepfiffen werden muss. Das kann eine Mannschaft auch zerbrechen. Stattdessen gibt es genau die richtige Reaktion und sie gleichen aus und haben den Heimvorteil erstmal nach 2 Partien. Aber, ja, ich nehme es mal vorneweg, den Heimvorteil, den behalten sie nicht lange. Es geht los, 1:06 gespielt, 66 Sekunden, Shea Theodore, der ehemalige Anaheim Duck mit dem 1:0 für die Vegas Golden Knights. Dann, ja, wieder so ein Momentum-Swing, Braden McNabb mit einem Shorthander, 2:0 nach 12 Minuten und kurz vor Ende des ersten Drittels, fast schon, würde ich sagen, der Deckel drauf mit Schmana mit einem Powerplay-Tor, das 3:0. Und Mana macht dann im zweiten Spielabschnitt noch das 4 und das 5:0. Ein Hattrick für Mitch Mana. 2 Punkte dabei. Erstmal wäre eine Frage an euch. Wie seht ihr das? Ist das ein Natural Hattrick? Also Mana macht 3 Tore. Erstmal ein Hattrick, klar. Dann macht er die 3 Tore hintereinander, aber er macht sie nicht in einem Drittel. Jetzt ist für mich die Frage, ist es ein Natural Hattrick, wenn es 3 Tore direkt hintereinander sind, oder ist es nur ein Natural Hattrick, wenn es in einem Drittel ist? Ich hätte gesagt, so passt es, aber vielleicht, wenn jemand von euch da mal Feedback geben möchte, sehr, sehr gerne. Das zweite ist die Geschichte mit Mitch Mana und dem Narrativ, dass er kein Playoff-Performer ist. Da hat John Tortorella, ich glaube, danach Spiel 4 auch was zu gesagt. Er hat gesagt, dass es BS ist und dass das so gar nicht stimmt und die Leute das eben in Toronto auch falsch gesehen haben. Da muss ich dann halt wieder sagen, naja, es ist ja schon differenziert. Was wurde denn kritisiert? Also, bei mir zum Beispiel war es so, ich habe ja nie Mitch Mana generell kritisiert, sondern man musste ja einfach festhalten, dass er in Toronto in den Spielen 5-7 einfach schlecht gespielt hat. Dass das nicht alleine an ihm lag, in Ordnung. Aber es war jetzt auch nicht so, dass er sehr viel Pech hatte und 5-mal einen Pfosten getroffen hat und deshalb eben keine besseren Zahlen hatte, sondern er tauchte dann irgendwann auch ab. So, das muss man ja auch an der Stelle als Fakt erstmal mit nennen. Und dass er besser spielen kann, das wussten alle. Das war ja auch ein Stück weit das, was so frustriert hat bei den Maple Leafs, dass er das eben nicht aufs Eis bringen konnte. In dieser Partie, um zurückzukommen, konnte er das aber deutlich zeigen. Er macht den Hattrick, es steht 5:0 nach 2 Dritteln. Die Anaheim Ducks aber auch wieder, fand ich, mit einer guten Reaktion. Beckett Seneke und Chris Kreider zumindest nochmal mit ein bisschen Ergebniskosmetik. Hinten drauf gibt es dann aber nochmal Brad Howden mit seinem 6. Tor in den Playoffs. 6:2, ein deutliches 6:2 für die Vegas Golden Knights. Die holen sich direkt das Heimrecht wieder. Und ja, das war auch schon so für mich so ein bisschen, naja, ne, du hast dieses 1:0. Bisschen Glück für die Vegas Golden Knights, dann 1:1, Anaheim hat reagiert, hat gezeigt, sie können auch defensiv spielen und jetzt so ein bisschen ja Muskeln zeigen von den Vegas Golden Knights. 6 Tore, die 5:0-Führung und auch da muss man eben sagen, dann auch bei der Torhüter-Situation bei Anaheim, es war dann so, dass Ville Husso ins Tor reingekommen ist, aber auch der hat noch 2 Tore kassiert, konnte dann eben nach dem ersten Drittel auch nicht diese Partie noch weiter offen halten für seine Mannschaft und ja, schon wieder so ein paar Fragezeichen mehr dann bei den Anaheim Ducks. Da musste man sich dann schon ein Stück weit Sorgen machen, dass vielleicht jetzt sogar das 3:1 fällt und dass die Saison aus Sicht von Anaheim dann in Spiel Nummer 5 in Vegas schon beendet sein könnte. Aber Spiel Nummer 4 beginnt besser für die Ducks. Beckett Seneke mit einem Powerplay-Tor, sein 4. Tor und es steht 1:0. Kurze Zeit später aber Pavel Dorofeev mit seinem 5. Tor in den Playoffs, auch wieder im Powerplay, 1:1. Einen Punkt muss ich noch erwähnen, in Spiel Nummer 3 hat sich Mark Stone verletzt, im ersten Drittel, meine ich, hat dann nicht mehr gespielt, war auch in Spiel Nummer 4 nicht mit dabei. Und das ist natürlich eine Schwächung für die Vegas Golden Knights, wo man eben sagen muss, dass er als defensiver Spieler immer dafür sorgen kann, dass Spiele in die eine oder andere Richtung kippen. Er ist auch ein Playoff-Performer, jemand, der wichtige Tore auch machen kann, wichtige Situationen auch mitentscheiden kann für die Vegas Golden Knights. Nur man muss natürlich auch sagen, er ist halt oft verletzt. Also im Grunde müssten sie ein Stück weit auch immer mal wieder damit rechnen. Ja, steht 1:1 Mitte des ersten Drittels und dann ist es Mikael Granlund mit dem 2:1 und Anaheim wieder vorne. Brad Howden mit seinem 7. Tor in den Playoffs gleicht aber wieder aus. zu Beginn des zweiten Drittels. Trotzdem nochmal ein Powerplay-Tor für die Anaheim Ducks. Das ist sehr, sehr wichtig. In dem Fall war es dann Alex Killorn. Die Ducks bis dahin ohne Powerplay-Tor in der Serie hatten extreme Probleme mit dem Unterzahlspiel der Vegas Golden Knights. Und nach der Partie wurde auch gelobt, dass es im Prinzip die zweite Formation war von Anaheim, die da die Tore gemacht hat. Nicht die etatmäßigen fünf, sondern dass in dem Fall dann zum Beispiel Killorn, Gauthier, Beckett, Zeneke mit dabei drauf waren auf dem Eis und dafür gesorgt haben, dass diese Powerplay-Tore fallen. Übrigens Carter Gauthier mit 3 Vorlagen in diesem Spiel. Also da auch, finde ich, gezeigt, dass er eben auch jemand sein kann, der ein Big-Time-Player ist und der da auch in entscheidenden Partien seiner Mannschaft helfen kann. Es steht also wieder 3-2, Führung für Anaheim, geht in den letzten Spielabschnitt und Ian Moore kann die Führung ausbauen. Sein erstes Tor in den Playoffs, hat glaube ich auch erst 2-3 Spiele gemacht. Insgesamt 4-2 für die Anaheim Ducks. Die Führung behalten sie bis kurz vor Ende, 6-5. Und Thomas Hertl kommt zum ersten Mal zum Zuge in den Playoffs. Erstes Tor für ihn. Er ist jemand, der fehlt. Die Leistungen von ihm sind im Moment schlecht. Weiß nicht, ob der angeschlagen ist oder ob er einfach einen Schritt zurück gemacht hat. Auf jeden Fall keine guten Leistungen bisher von Thomas Hertl. Und er macht aber zumindest jetzt hier das 3-4. Das reicht aber nicht mehr für die Vegas Golden Knights. Und Anaheim gewinnt und es steht 2-2. Wir wissen schon jetzt, dass es noch 2 weitere Partien in dieser Serie geben wird. Und die ist echt faszinierend für mich, weil man wirklich, finde ich, mit jedem Spiel wieder sieht, wie Anaheim dazulernt. Manche Lektionen sind schmerzhaft, wie zum Beispiel in Spiel Nummer 3. Manche sind eben gut, wie man in Spiel 2, in Spiel 4 gesehen hat, dass sie da Entwicklungsschritte gehen. Spiel 5 natürlich richtungsweisend, ganz, ganz klar. Anaheim könnte sich einen Matchball zu Hause erspielen. Vegas kann aber eben auch wieder zeigen, dass sie mit Heimvorteil da dann auch in der Serie wieder in Führung gehen können. Also das wird eine spannende Partie Nummer 5 werden. Da werde ich gleich mal drauf schauen, wenn wir schon bei dem Thema sind, wann die denn beginnt. Denn, wie ich bereits erwähnt habe, 4-0 auf der anderen Seite in der Eastern Conference. Da ist alles entschieden in der Serie. Und Spiel Nummer 5 findet statt am Mittwochmorgen um 3.30 Uhr deutscher Zeit in Vegas und dann Spiel Nummer 6 am Freitagmorgen um 3.30 Uhr dann in Anaheim im Honda Center. Und dann hat eine der beiden Mannschaften natürlich die Gelegenheit, diese Serie zu beenden und dann ins Western Conference Finale einzuziehen. Und das wäre dann tatsächlich, meine ich, die erste Mannschaft. Ja, gut, kommt drauf an, wie die andere Serie läuft. Da sind im Moment 3 Partien rum, da will ich jetzt heute nicht drüber reden, über die in der Western Conference. Und im Osten sind auch 3 Spiele rum, aber auch da würde ich erstmal abwarten wollen. Damit haben wir heute eben den Sweep, den zweiten Sweep in Folge der Carolina Hurricanes thematisiert und eine sehr, sehr interessante Serie zwischen Vegas und Anaheim. Ich würde erstmal sagen, für heute reicht das dann auch. Ihr wisst, Fragen, Anmerkungen, Themenvorschläge, Ideen oder auch Dinge, die ich vergessen habe, sehr, sehr gerne über die verschiedenen Kanäle. Ansonsten sage ich für heute vielen Dank fürs Zuhören, bleibt gesund und tschüss.
Gefällt dir der Sportpassion Podcast? Dann kannst du mich auf mehreren Wegen unterstützen. Abonniere den Podcast, bewerte den Podcast bei deiner Podcast-Plattform, teile die Links zur Sendung und wenn du den Podcast sogar finanziell unterstützen möchtest, dann kannst du das auf 2 Wegen machen. Einmal über paypal.me/sportpassion.de Sportpassion.de ein Wort. Oder wenn du sogar ein Abo abschließen möchtest und dauerhaft supporten möchtest, dann kannst du das über Steady machen. Der Link findet sich in den Shownotes zur Sendung. Vielen Dank für deine Unterstützung.